Lecker anders, der deutsch-niederländische Podcast von Anouk Ellen Susan in Kooperation mit aha24x7.
Herzlich willkommen.
Und herzlich willkommen.
Ja, ein herzlich willkommen, ein herzliches Willkommen zum Podcast Lecker anders. Und ich bin total aufgeregt, ich freue mich so sehr, denn ich habe heute im Gespräch Bettina Böttinger. Hallo, liebe Bettina.
Ja, hallo.
Ich sitze jetzt gerade in Köln mit Blick, wie heißt es, im Garten und im Herzen ganz orange.
Okay.
Ja, vielleicht zeker für die Nederlanders unter uns. Ich werde mal ganz kurz Bettina vorstellen. Ich bin mir sicher, dass nämlich alle Deutschen sie hier, die zuhören, sie kennen werden. Unter anderem natürlich als fantastische Moderatorin von Programmen wie Hier und Heute, Aktuelle Stunde früher, Palazzo, Betrifft und natürlich dem Kölner Treff, den sie bis letztes Jahr auch moderiert hat. Ja, alles im WDR und noch vieles, vieles mehr als Moderatorin natürlich gemacht. Sie ist verheiratet mit einer fantastischen Frau, hatte auch einen Podcast zusammen mit dem WDR, der da hieß Podcast Böttinger Wohnung 17. Und da hat sie wöchentlich jemanden aus der LGBTQ-Community gesprochen. Und wir werden gleich nochmal über das Thema Podcast weiterreden. Ich werde den auf jeden Fall in die Shownotes schon mal platzieren. Und sie setzt sich auch für Projekte ein von Frauen, für Frauen, hat dafür auch einen Bundesverdienstorden bekommen. Und nicht nur, dass sie sich dafür einsetzt, sie setzt sich auch für Tiere ein. Sie ist Hundeliebhaberin, ist Produzentin, auch da von unterschiedlichen Produktionen, von Tierdoku-Soaps, viel mit den Hunden natürlich. Und über Hundeparadies in den Niederlanden werden wir sicherlich sprechen. Ja, ich durfte Bettina jetzt zum zweiten Mal treffen auf dem Königstag in Köln. Und der ist organisiert von der wunderbaren und sehr engagierten und erfolgreichen Honorarkonsulin Raffaela Wilde, die ich übrigens auch in diesem Podcast schon interviewen durfte. Auch das werde ich nochmal in die Shownotes platzieren. Und da haben wir uns kennengelernt, angesprochen. Und ich habe gefragt, Bettina, hättest du denn Lust, im Lecker anders Podcast dabei zu sein? Denn sie liebt die Niederlande. Und da hat die Bettina sofort Ja gesagt. Also, herzlich willkommen, Bettina. Ich freue mich.
Ja, danke, danke.
Das ist nur ein ganz kurzer Zusammenfassung. Da hätte man noch wahrscheinlich viel mehr sagen können.
Das ist genug.
Aber die Niederlande verbindet uns. Erzähl, was magst du an den Niederlanden und wie ist es dazu gekommen?
Ich kann jetzt nicht sagen alles, das wäre ja Quatsch, aber sehr, sehr, sehr viel. Also ich bin wirklich auch, wie du es gesagt hast, im Herzen Oranje, muss ich sagen. Und ich glaube, zum ersten Mal, als ich 13 Jahre alt war, in ein kleines Dorf in Seeland gekommen, weil eine Nachbarin von uns da ein Ferienhäuschen hatte. Es ist ein Dorf, in dem damals sehr viele deutsche Ferienhäuser hatten, was dazu führte, dass das im Winter ausgestorben war. Ja, dann kam ja irgendwann der Verkaufsstopp, weil die dachten, das können wir so nicht weitermachen. Aber die Holländer wollten die alten Hütten gar nicht haben. Und wir waren so begeistert, meine Mutter und ich, dass meine Tante damals beschlossen hat, diese Häuser waren ja sehr preiswert, wir kaufen jetzt eins, damit meine Mutter, die lungenkrank war, da immer die gute Luft atmen kann. Und ich war total begeistert von der Landschaft, ich war total begeistert von diesen kleinen Häusern, von der ganzen Atmosphäre, das werde ich nie vergessen. Und wir hatten nicht so viel Geld, also meine Tante schon, aber meine Mutter und ich nicht. Und dann waren meine Ferien gesichert. Und seitdem waren alle Ferien, wohin hätte ich sonst sollen, ohne viel Geld, waren wir im Haus meiner Tante, was de facto dann das Haus meiner Mutter war. Und dieses Häuschen, es ist wirklich nicht groß. Es ist mitten im Dorf, hinterm Deich, an der Osterschelde. In diesem Häuschen bin ich bis heute. Und wenn ich die Tür aufmache oder wenn ich es nur sehe, wird mein Herz wirklich ganz weich und ganz warm.
Ach, wie schön ist das denn? Das ist fast wie ein zweites Zuhause, könnte ich mir dann vorstellen, wenn man das schon ein Leben lang einen begleitet.
Ehrlich gesagt ist es fast ein erstes Zuhause. Ich habe überhaupt keine sentimentalen Gefühle für Düsseldorf, wo ich herkomme, obwohl ich das sehr mag. Ich kann zu meiner Dorfschule gehen, wo ich zwischendurch mal unterrichtet worden bin. Ja, ist schön, aber da passiert nichts innerlich. Aber wenn ich an Gattendeike denke, jetzt habe ich den Namen auch mal genannt, dann ist das wirklich helle Begeisterung und da kann auch Wetter die Laune verderben. Es ist halt tatsächlich das, was mich auch meiner Mutter, die verstorben ist, sehr verbindet.
Ach, wie schön. Habt ihr dann immer, ich sag mal, lange Wochenenden dort verbracht oder waren es dann hauptsächlich die Sommerferien?
Bei mir solange ich in der Schule war, alle Ferien. Meine Mutter hat die meiste Zeit im Sommer dort verbracht, tatsächlich auch nach meinem Abitur, als ich dann weg war von zu Hause. Und das ist etwas, was sehr, sehr verbindet. Aber es ist natürlich auch so, weil wir so lange in dem Dorf sind, bin ich mit meinen Nachbarn sehr eng verbunden, meine Mutter auch schon. Das sind tolle Leute, offene Leute, wie man Englisch sagt, open-minded, ganz toll. Und wenn wir kommen, ist es immer klar, dass wir zusammen entweder nur mal einen Wein trinken, aber meistens auch zusammen essen. Das sind die Holländer, zur rausguckt. Und dann haben wir Düsseldorfer Freunde, zur Linken eine Straße weit. Und das ist wirklich die Community da, eine ganz familiäre, private. Und das macht es auch aus, aber auch der Ort Hus ist ja ganz in der Nähe. Mhm. Und es ist einfach nur zauberhaft. Das ist ein toller Ort. Kibbeling-Essen gehört dazu. Man kann wunderbar ausgehen, man kann viel Sport machen. Wobei ich ja am letzten Wochenende wieder da war und ich war etwas erschrocken, weil in dieser Einkaufsstadt in einer Vorstraße jedes zweite Geschäft leer stand. Das gleiche finden wir auch in Deutschland haben. Das fand ich schon etwas beängstigend, weil es das Stadtbild so dann verändert plötzlich. Aber sonst ist das ein wunderbares Städtchen und die Atmosphäre ist locker. Ich bin ja Rheinländerin und ich würde fast sagen, die Holländer sind nicht so kommunikativ wie die Rheinländer, aber mir fällt das nicht auf. Ich komme mit den Leuten ins Gespräch und ich kann ja auch ein bisschen Holländisch.
Ja, erzähl. Hast du das ein bisschen Learning by Doing dann gelernt?
Ja, meine Mutter sprach sogar platt, kattendicker platt. Und die Leute haben sich kaputt gelacht, wenn er nicht Eun sagte, sondern Jön, wie das auf platt heißt. Das fand ich sehr lustig. Und mir ist es immerhin gelungen, im vorletzten Jahr Silvester hatte ich an Silvester am 31. Dezember eine Komplettverstopfung auf dem Klo. Tut mir leid, ist nicht appetitlich. Und ich habe es geschafft, einen Installateur,
was für ein Timing,
der mich nur vom Sehen kannte, den auf Holländisch am Telefon zu überreden, dass er sofort kommt. Ich habe, aber ich habe allein ein Toilette. Und es ist der 31. Dezember. Was soll ich tun? Und hat mir geholfen.
Oh, wie nett ist das denn? Ja, so unterstützt man sich mal. Ich finde ja Nederlands okay, gut, muss ich dazu sagen. Also,
ja, ist hart.
Fantastisch. Ist es einfach, um die Sprache so ein bisschen für sich zu verinnerlichen? Oder ist es dann doch wirklich lecker anders? Und
nein, es ist für uns sicherlich einfacher, als zum Beispiel Italienisch zu lernen, der romanischen Sprache zu lernen. Das muss ich schon sagen, weil es doch eine Ähnlichkeit gibt. Aber es ist auch schon, du musst schon ein paar Vokabeln drauf haben. Und da ist bei mir noch so ein Manko. Ich will das jetzt noch ein bisschen verbessern. Jetzt, wo ich etwas weniger arbeite als vorher, habe ich etwas mehr Zeit. Und das ist dann schon so. Also ich habe immer, sobald ich ins Haus komme, ins Häuschen, es ist wirklich nicht groß, mache ich den Radiosender NPO Klassik an. Du hörst ja nicht nur Musik, du hörst auch die Sprache. Und da verstehe dann auch die Nachrichten. Normalerweise verstehe ich alles.
Meine Mutter hat damals auch die Sprache gelernt, einfach durch Zeitungen zu lesen. Ne? Ja. Und dadurch sich so ein bisschen einfach die Sprache anzueignen und Kunst zu tun.
Und meine Nachbarin redet konsequent bei uns Holländisch.
Ach, das finde ich ja super.
Und ich versuche das auch. Wenn es mal nicht klappt, dann gehe ich auf Deutsch weiter, weil sie es perfekt versteht und auch spricht. Aber das ist eine gute Übung.
Und der Podcast heißt ja Lecker anders. Ne? Du hast eben schon so gesagt, man sagt den Niederländern das so nach, aber das kannst du gar nicht so empfinden. Aber was empfindest du denn so als lecker anders in den Niederlanden im Vergleich zu Deutschland?
Also bei lecker bin ich natürlich sofort beim Essen. Ich bin dann, also die Welt teilt sich. Meine Frau geht in den Garten, ein Gärtchen. Sie kriegt den gar nicht bewältigt. Ich weiß nicht, was das ist, aber egal. Und ich gehe in die Küche und koche. Und oder lese, das sind meine beiden Haupttätigkeiten, gerade Sport mache, dass ich dann entweder lese oder sehr gerne in die Küche gehe. Natürlich mache ich dann sehr oft Fisch. Und in Seeland gibt es fantastische Restaurants. Natürlich fahren wir immer nach Ierseke. Ierseke ist ja nur 15 Kilometer, glaube ich, entfernt.
Katzensprung, ja.
Da bin ich schon, als ich so 15, 16 war, mit dem Fahrrad hingefahren. Und damals war das noch komplett verschnarcht. Und habe in der Tüte einfach die Muscheln aus dem Meer holen lassen und mit der Tüte wieder zurückgeradelt. Mittlerweile so, dass das Ganze zu meinem gewissen Bedauern touristisch erschlossen ist. Und du glaubst nicht, aber am vergangenen Wochenende, als wir da waren, fuhr zum ersten Mal ein großer Bus mit nur Asiaten durch Kattendeike. Die hatte ich zum ersten Mal in Ierseke gesehen. Und dann sagte mir der ich weiß nicht, ob ich Kellner sagen kann oder Mitarbeiter der kleinen Proverei, in die wir auch immer gehen, sagte, naja, es gibt einen Reiseführer in Japan. An erster Stelle ist Amsterdam und an zweiter Ierseke wegen Muscheln und Austern. Daher diese Umwandlung, aber die kennen uns auch und ich darf mit den Hunden da rein und es sind die besten Austern, die man kriegen kann. Die haben ja auch andere aus Irland, aus Frankreich. Ich nehme die aus Holland. Das ist ganz vollkommen klar. Und wir freuen uns jetzt schon auf die Muschelsaison, die ja bei euch relativ früh losgeht.
Stimmt.
Ja, und da freue ich mich jetzt schon drauf. Und es sind auch natürlich, es gibt sehr gute Restaurants. Und es ist meine Erfahrung, das mag jetzt bitte nicht arrogant klingen, So mittelmäßig essen finde ich noch mal ein bisschen schwierig mit dem ständigen Frittieren und so. Mhm. Aber wenn du gut essen gehst, da hat sich eine Szene entwickelt, die fantastisch ist. Das ist wirklich ganz toll. Dann gehe ich lieber nur einmal in zwei Wochen als einmal die Woche und habe es dann schlechter.
Das kann ich gut verstehen. Ja, ich kann dir empfehlen, The Sea Farm an dieser Stelle, wenn du da noch nicht gewesen bist.
Das ist auf dem Weg nach Brauershafen.
Genau, ja. Und auch total lecker. Und ja, ich war ja früher Direktorin vom Niederländischen Büro für Tourismus. Du weißt, 6 Millionen Deutsche fahren jedes Jahr in die Niederlande. Also ja, nicht nur die Asiaten, sondern da ist einiges touristisch natürlich wahnsinnig erschlossen. Also das Essen schmeckt dir. Und du hast eben was von Weintrinken gesagt. Hast du auch schon mal den niederländischen Wein ausprobiert, Bettina?
Ja, natürlich, weil in der Poverei beispielsweise in Ersicke gibt es einen niederländischen Wein auf der Karte. Wenn ich ehrlich bin, ich bedauere es, dass es auf holländischen, auf niederländischen Speisekarten selten deutsche Weine gibt. Relativ selten, würde ich sagen. Natürlich bringen wir immer Wein mit ins Häuschen. Das gehört ja dazu, zum Spaß an dem Ganzen, klar.
Klar.
Auf den Speisekarten hat man meistens die französischen. Der Wein aus Seeland war völlig okay. Also er hat mich jetzt nicht umgehauen vor Begeisterung, aber der war ein guter Wein, ein sauberer Wein, war okay.
Schön, ja. Ich habe mal die kleine Schrorre hier auch interviewt. Ich werde das in die Shownotes platzieren. Vielleicht auch was, ist nämlich auch da direkt um die Ecke, was man sich mal anschauen kann. Also so Geselligkeit, Essen, das hört sich bei euch gut an. Entdeckt ihr auch, also fahrt ihr viel auch mit dem Fahrrad auch durch die Gegend in Seeland oder fahrt ihr mal auch außerhalb von Seeland und erkundet nochmal andere Städtchen oder Dörfchen?
Also ich habe am 4. Juli Geburtstag und ich weiß schon, was ich bekomme. In der Nähe von Venlo ist das berühmte Museum Kröller-Müller, was ich nicht kannte. Und ich bin ja eigentlich sehr kunstaffin, aber meine Frau hat mich damit überrascht und ich habe mir das angeguckt im Netz und ich bin jetzt schon total begeistert davon, muss da unbedingt hin. Das ist natürlich außerhalb von Seeland. In Seeland bin ich sehr, sehr begeistert von Rotterdam. Eine unglaublich moderne, offene Stadt mit einer tollen Architektur vor allen Dingen auch. Und das ist auch, was ich so an den Niederlanden so mag, dass sie sehr modern aufgestellt sind. Ich unterstelle den Deutschen, und ich falle meinem eigenen Vorbild nicht in den Rücken, in manchen Bereichen so einen sehr starken Konservatismus und so, vielleicht sogar eine gewisse Spießigkeit. Moderne Architektur wird nicht so wertgeschätzt, wie es in meinen Augen sein müsste. Das ist offensichtlich, sag ich mal, bei euch.
Kannst du sagen.
Da anders, und das finde ich sehr faszinierend, muss ich sagen.
Ja, Kultur wird nochmal auch anders gewertschätzt, glaube ich, in den Niederlanden. Und natürlich, klar, große Künstler, die da hervorgekommen sind und auch tolle Museen, die das Land zu bieten hat. Du setzt dich sehr ein für Projekte mit Frauen, aber eben auch für die LGBTQ-Community. Hast du da auch das Gefühl, dass die Niederlande ein bisschen lecker anders ist als in Deutschland? Oder sagst du, naja gut, Köln ist ja auch so ein super, ich sag mal, eine Stadt, ne, wo zum Glück sehr viel Toleranz ist und gelebt wird und das ganz normal ehrlicherweise auch ist. Wie erfährst du das?
Ganz ehrlich, ich bin ja immer in meinem Häuschen im Dorf. Also ich habe, außer wenn ich zu Besuch in Rotterdam beispielsweise bin, habe ich keine Großstadterfahrung. Ich war vor ein paar Jahren zumindest mal in Amsterdam, aber das kann ich jetzt wirklich nicht aus vollem Herzen sagen, weil da habe ich einfach zu wenig Erfahrung. Ich unterstelle es, wenn ich natürlich auch bemerkt habe, dass auch in den Niederlanden die rechten politischen Kräfte so erstarkt sind in den letzten Jahren. Das hat mich natürlich mit einem gewissen Entsetzen erfüllt, weil ich immer dachte, das ist natürlich auch ein Klischee, dass die Niederländer, Niederländerinnen eigentlich auch offener und liberaler sind. Das habe ich schon früher erfahren, vor vielen Jahrzehnten eigentlich schon, dass der Umgang mit Behinderten eine ganz andere Sache ist. Oder auch mit älteren Menschen, die viel integrierter zu sein schienen. Also allein in einem kleinen Dorf gab es die Seniorenhäuser, betreutes Wohnen. Das war bei uns noch ein Fremdwort. Und deswegen habe ich immer gedacht, dass es die Weltoffenheit kommt natürlich auch, muss man auch kritisch sehen, von der kolonialen Vergangenheit. Eine Weltoffenheit, die da ist einfach, ja. Und dass dann relativ schnell und dann sukzessive der Aufstieg der Rechten erfolgt ist, hat mich einigermaßen schockiert. Aber es ist ein europaweites Phänomen. Und damit müssen wir umgehen, wobei natürlich Wilders schon sehr extrem ist. Im Gegensatz zu denen in Frankreich und in Deutschland, die versuchen, sich ein einigermaßen liberales Image zu verpassen. Aber ich halte das ehrlich gesagt für eine Imagepflege und nicht für den Kern der Ausländerfeindlichkeit und des gesellschaftlichen Rückschritts.
Total wichtiges Thema, um besprechbar zu machen, währenddessen wir jetzt den Podcast hier aufnehmen. Es ist kurz vor den Europawahlen, also wir wissen noch nicht, wenn der Podcast rauskommt, wissen wir schon, aber können wir jetzt leider noch nicht hier drüber sprechen, wie der Ausgang ist. Aber trotzdem wichtig, dass man wählen geht und dass man in der Tat sich sehr gut überlegt, ne, für welche Partei man abstimmt, damit Demokratie in beiden Ländern und in ganz Europa weiter vorherrscht.
Ja, wie ist das? Ich erlebe natürlich auch mit meinen Nachbarn, die sind sehr liberal eingestellt, die auch den Kopf schütteln und zur Kenntnis nehmen, was da ist. Wir haben auch eine andere Nachbarin, die jetzt in ein anderes Dorf gezogen ist, mit der wir auch sehr, sehr verbunden waren, die uns in Deutschland besucht, wie meine direkten Nachbarn eben auch. Das ist eine gute Verbindung und die sind sehr liberal eingestellt. Ich frage die nicht, was sie jetzt genau, aber die gucken auch einigermaßen fassungslos auf das, was natürlich eben in vielen europäischen Ländern gerade passiert.
Ja. Absolut. Also wir drücken die Daumen, wir gehen natürlich wählen am Sonntag und ja, hoffen, dass das Ergebnis dann auch dementsprechend ist. Ich sag mal, Toleranz gesprochen, wie ist das mit Hunden? Du bist ja Hundeliebhaberin. Ist der Umgang mit Tieren in den Niederlanden anders?
Ich muss jetzt wirklich lachen, Anouk. Und ich sag dir auch, warum. Ich versuche ja, diese Sprache einigermaßen zu lernen, noch weiter zu lernen. Ich kann mich ja gut verständigen. Ich war aber neulich überfordert. Wir hatten, das ist ein furchtbares deutsches Wort, wir hatten die Kottüten für die Hunde vergessen. Ja. Also bin ich am Samstag nicht nur auf den Markt nach Ruß gegangen, sondern auch in ein Tiergeschäft, was da schon lange existiert, und versuchte auszudrücken, was ich möchte. Und die beiden gucken mich total nett an. Das war so lustig. Und plötzlich dachte ich, Pupsakjes. Das lustigste holländische Wort, was ich kenne. Und ich sage jetzt auch zu Martina, wenn wir rausgehen, hast du auch die Pupsakjes dabei? Das ist so lustig.
Ist ein super Scrabble-Wort auch.
Also wirklich. Nein, ich habe da gar keine Probleme. Die Hunde, die großen Strände an der Nordsee, wir fahren da ehrlich gesagt nur hin in den Wintermonaten, April, weil dann können die Hunde frei laufen. Mhm. Und natürlich, du hast schon gesagt, 6 Millionen Deutsche im Jahr oder wie viel auch immer. Im Sommer ist ja geblötscht voll, wie wir im Rheinland sagen. Aber auch da ist es so, ich meine, ich bin auch gerne in Italien, sehr gerne. Aber wenn ich da am Strand bin und in der Strandbar und trinke da mein Bier, es gibt nichts Schöneres. Und ich darf sagen, ganz am Rand von Goose ist ein Golfplatz. Ja. Und wenn wir im Sommer da Golf spielen, dann gucken wir uns an und sagen, es gibt einfach gar nichts Schöneres. Hinterher sitzen wir auf der Terrasse und trinken ein Glas Wein oder was auch immer. Es ist alles idealisiert von mir. Wir haben zwar immer Politik gesprochen, aber es ist mein Sehnsuchtsort und ich sehe es übrigens nicht gerne, Anouk, wenn sich im Dorf irgendetwas ändert. Auch neue Häuser, finde ich, stören eigentlich.
Ja, manchmal ist Innovation und Fortschritt gar nicht so gewünscht, ne, Bettina? Oh ja, auch die Niederlande geht natürlich mit der Zeit, es passiert natürlich wahnsinnig viel, ne? Ja. Und wird natürlich, es verändert sich wahrscheinlich dann doch auch das eine oder andere.
Ja, und die Niederländer haben natürlich eher begriffen als die Deutschen, die, wie gesagt, in manchen Punkten etwas störrisch und rückwärtsgebannt zu sein scheinen. Die Niederländer müssen sich mit dem Klimawandel viel härter und klarer auseinandersetzen als die Deutschen, die es noch verdrängen können. Aber wir haben ja jetzt gerade die Katastrophe in Bayern gehabt und mein Haus hier in der Eifel war in dem Katastrophengebiet von vor 2 Jahren, bei dieser Flutkatastrophe, bei der über 180 Menschen gestorben sind, ist damals reportiert. Und ich muss wirklich sagen, ich bin einigermaßen schockiert davon, dass viele Menschen gar nicht bereit sind, irgendwas an ihrem Leben zu ändern, was so gegen unseren Planeten ist. Also wir haben alle einen zu großen Abdruck, ja, Fußabdruck. Ich bemühe mich zumindest. Wir sagen, nee, so wenig fliegen wie möglich, innerdeutsch schon mal gar nicht mehr. Und ich habe mir zwar kein E-Auto gekauft, weil ich auch nach Italien fahre, aber einen Wagen, der auch wirklich wenig Sprit verbraucht, und versuche, Energie zu sparen und all das zu machen und so. Und die Niederländer haben halt früh begriffen, uns geht's echt an den Kragen.
Ja, ja.
Und ich erinnere an Margrethe de Moor, die ich sehr gerne lese. Ich lese überhaupt sehr gerne niederländische Autoren. Gerbrand Bakker ist mein Favorite, muss ich sagen. Aber Margrethe de Moor hat ja diesen Roman geschrieben, den ich nicht zu Ende lesen konnte, über die Flutkatastrophe Anfang der 50er Jahre. Ja, als der Damm gebrochen ist und Seeland versalzt war mit so vielen Toten. Es war ja eine Katastrophe.
Zerreißend, ja.
Und nun wissen wir eigentlich alle, was passieren wird, wie hoch der Wasserpegel steigt. Und die Niederländer sind natürlich Weltmeister, darin, auch Dämme zu bauen, dem Meer zu trotzen. Mhm. Aber es sind natürlich neue Herausforderungen, ganz neu. Und es geht definitiv auch tatsächlich ums Überleben.
Oh, absolut. Und unser niederländischer König ist ja auch sehr mit dem Thema vereint, ne, dem Wassermanagement. Wir haben uns auf dem Königstag getroffen. Ja. Hast du was auch mit dem Königshaus, dem Niederländischen? Ich durfte ihn letztens zum ersten Mal treffen und eine Veranstaltung moderieren, wo er anwesend war. Da habe ich mich schon sehr, sehr drüber gefreut.
Ich muss sagen, ich habe eine wahnsinnig lustige Geschichte erlebt. Sie ist jetzt einige Jahre her. Mhm. Ich bin mit Katrin Sass, der deutschen Schauspielerin, die durch Goodbye Lenin so berühmt geworden ist. Ja. Und wir sind in Berlin in der Philharmonie. Und es war, Janine Jansen hat gespielt, die Violine. Und das Königspaar war anwesend. Und also Ehrenloge und so weiter und so fort. Und nach dem Konzert steht man da eben so rum und trinkt ein Glas Wein, irgendwas. Bekommt natürlich von König nicht so viel mit. Und auf einmal, Katrin ging gerade raus rauchen, kommt eine aufgeregte Protokollchefin, was weiß ich, und sagt, wo ist Frau Sass, wo ist Frau Sass? Und sie ist gerade rauchen. Und dann, sie kommt sofort wieder, sie kam wieder und dann sagte diese Protokolldame den unvergesslichen Satz, Frau Sass, die Königin möchte Sie sprechen. Und das ist ein Satz wie ein Märchen.
Aber das, hallo!
Wir guckten uns alle wirklich an, wie von einer Tarantel gestochen, schweigend, ergriffen. Und Katrin, dann wurde ihr noch kurz gesagt, nicht die Hand geben, nur antworten. So. Katrin düste da hinter dieser Dame her und wir standen da und guckten alle nur hinterher und warteten. Und dann kam sie zurück. Und? Wie war's? Was hat sie gesagt? So, ja, die war auch. Er hatte nur gesagt, Katrin saß da nur, ich bin eine ihrer Lieblingsschauspielerinnen wegen Goodbye Lenin. Ja, und was hast du gesagt? Ja, eigentlich nix. So. Kam der Kontakt zum Königspaar gewissermaßen über Bande.
Ja. Oh, wie spannend.
Dabei gewesen.
Ich durfte den bei einer Veranstaltung moderieren, wo der König war. Und ich hatte auch vom Protokoll zu hören, ich darf nicht reden, sonst irgendwas. Ich darf auch nachher nicht Danke sagen oder so. Und dann habe ich dann zum Abschluss gesagt, ne, so dass, ne, und hiermit ist das, ne, ist der Teil beendet. Und wir wünschen viel Erfolg fürs Weitermachen. Aber es passierte nichts. Also ne, der König stand immer noch da und unser Ministerpräsident von NRW. Und ich habe irgendwie gedacht, habe ich das dann nochmal wiederholt? Die haben immer noch nicht reagiert. Und dann habe ich mich dahin gedreht und gesagt, that's it. Auf Englisch, you're allowed to leave. Und dann haben die mich angekommen, beide total angefangen zu lachen. Ja, ich habe gedacht, ja gut, Protokoll hin, Protokoll her. Wenn es nicht deutlich ist, dann muss ich leider deutliche Sprache sprechen. Und das war total lustig.
Aber es ist natürlich so, dass die Niederländer, das Königshaus ist natürlich auch lockerer. Vergleichen wir das beispielsweise mit Großbritannien, wo ich echt nicht Kind gewesen sein möchte in diesen Familien da, ja, in welchen Generationen auch immer, dann sieht das da anders aus, ja. Und auch Maxima ist so eine sympathische, warme Person.
Und unfassbar.
Ich habe übrigens noch, wir haben immer so Schrierverkoop, ne, im August ist es immer, und ich habe so kleine Kacheln erstanden mit den beiden Juliana und Beatrix.
Und nein.
Die kleben jetzt bei mir in dem kleinen Kloraum. Wie gesagt, das ist ein Häuschen. Ich finde das ganz bezaubernd, muss ich sagen.
Oh, wie schön ist das denn, sich das dann so anzuschauen. Na, bravo. Ja, ich habe auch die ehemalige Königin hier bei mir im Haus, und zwar in so einer Art Andy Warhol-Zeichnung. Also ich freue mich jedes Mal, wenn ich es mir anschaue. Ja, also Königshaus ist natürlich dann nochmal, haben wir Niederländer, bin ich auch sehr glücklich mit, und kann mir vorstellen, auch dass viele Deutsche eben sich dann doch so ein bisschen auch danach sehen, oder? Nach so ein bisschen Königlichen.
Ja, brauche ich jetzt nicht hier im Land, ne? Das brauche ich nicht, aber das ist wieder dieses, das hat alles auch ein bisschen was mit Idealisierung zu tun, wie toll es bei euch ist, weil ich bin ja dankbar, dass ich auch Nutznießerin davon sein darf. Und das gehört auch zu einem offenen Europa, dass wir ja die Grenze überwunden haben. Jetzt kam ja heute gerade in den Nachrichten wegen der Europameisterschaft, aber nicht nur, werden wieder Stichproben an den Grenzen durchgeführt.
Ich meine,
früher hast du dann deine Gulden eingetauscht und deine Lira und deine Franc und ich weiß nicht was, es war immer ein Theater und hattest dann deine Wartezeit an der Grenze. Das haben wir alles überwunden in dem Glauben, dass wir natürlich auch eine Friedensgemeinschaft sind. Ja. Und ich erinnere mich auch an Luke. Ich bin ja nun seit so vielen Jahren, meine Tante hat das Haus 1970 gekauft. Also ich habe da quasi mein Leben verbracht, ja. Und also ich war heranwachsen, ich war glaube ich 13, 14. Und damals war es so, dass man sagte von Holländer, geht mal lieber nicht in das Dorf. Ich weiß nicht, was die Deutschen da verbrochen haben, aber es war nicht gut. Das hat sich natürlich wirklich geändert. Trotzdem konnte ich das schon als heranwachsende Schülerin, ich konnte das, ich habe mich sehr mit dem sogenannten Dritten Reich auseinandergesetzt, ich konnte das gut verstehen. Und ich bin heute auch sehr pro Israel eingestellt und leide mit den Geiseln und kann das kaum aushalten, leider aber auch mit den Menschen im Gazastreifen, weil das eine furchtbare Situation ist, die aber ihren Anfang am 7. Oktober genommen hat. Das darf man ja nie vergessen. Mit dieser Abschlachterei. Und genau so habe ich immer empfunden, wenn ich in Europa, ich war mal in Warschau und hatte irgendwo als Deutsche ein komisches Gefühl. Wir haben diese Schuld auf uns geladen, nicht ich persönlich, aber wir, das deutsche Volk. Und ich kann das nur als Großfriedensprojekt anerkennen, dass Europa so zusammengewachsen ist und dass auch die Erbfeindschaft, beispielsweise Frankreich und Deutschland, überwunden ist. Und es darf nicht wieder passieren, dass diesen Nationalstaatsgedanken zurückfallen. Und insofern sehe ich mich auch als Europäerin, aber auch als Deutsche, mit dem kleinen Schuss Niederlande, würde ich mal sagen.
Mit dem kleinen oranje Herzen, ja, schön, ja, 80 Jahre D-Day, ne, gerade gewesen.
Ja.
Also, es ist schon sehr lange her, aber es darf nicht in Vergessenheit geraten. Ja. Ne? Und es ist gut, immer mal wieder sich dran zu erinnern, ne, und wie es vor allem weitergehen soll. Ich sag jetzt mal so ein bisschen, du bist ja durch und durch Fernsehfrau, kann ich ja so sagen, hoffentlich bin ich da. Guckst du manchmal niederländisches Fernsehen und siehst du Unterschiede, sowohl wenn du von deiner Moderatorensicht her schaust, als auch von deiner Produzentensicht? Oder ist das eigentlich nicht so ein Thema?
Jetzt muss ich dich enttäuschen, ich höre da in Holland meistens Radio.
Ach.
Ja, habe ich ja eben gesagt, ich mache
ja, ja. Also der Fernseher wird nicht angemacht.
Und da fällt mir, ja, ich gucke dann meistens wirklich ganz ehrlich Filme, weil ich ja zu Hause keine Zeit zu habe. Und da habe ich ja ein bisschen mehr Zeit. Aber beim Radio fällt mir ganz deutlich auf, dass der Ton ein anderer ist. Während bei uns gerade in den Klassikprogrammen oft sowas Getragenes noch mitklingt, ist es bei euch lockerer. Und das gefällt mir sehr gut. Und wir haben jetzt einen Moderator von MPO Klassik. Ich glaube, er heißt Van Ickeren. Der macht mit bei WDR 3 Klassik. Mhm. Und es ist super. Also ich mag diesen holländischen Dialekt, den kleinen. Und ich habe da... Ich moderiere das auch ab und zu, das Klassikforum im Radio. Mhm. Und ich bemühe mich auch, diesen Ton, der hat mich geprägt, auch bei klassischen Veranstaltungen. Und das gefällt mir auch wahnsinnig gut. Also das ist auch, das ist ein deutlicher Unterschied.
Ist das auch ein bisschen du und sie, wenn wir über Sprache reden?
Ja. Ja, der Holländer ist ja sehr schnell beim Du und dass es respektlos wird. Also ich wundere mich, ich habe gerade den kleinen Vorgarten ein bisschen neu machen lassen und es ist vollkommen selbstverständlich, dass der Gärtner mich duzt. Das ist, finde ich, sehr angenehm, muss ich ganz ehrlich sagen. Wobei ich im Deutschen bin ich keine Duzmaschine. Also ich bin nicht jemand, der sofort jemanden duzt. Also überhaupt nicht. Da haben wir die Unterscheidung und die hat dann auch ihren Sinn. Aber es ist natürlich lockerer und einfacher, wenn es anders etabliert ist in einer anderen Sprache.
Ja, ich habe mich ganz ehrlicherweise nicht ans, wie heißt es, dran gehalten, wie man das so ins normale Wasser. Ich habe irgendwann gesagt, einfach Bettina, ist okay, wenn wir uns duzen, so holländisch. Und manchmal spiele ich die holländische Karte dann auch, ja.
Genau, das war ja in einem holländischen Rahmen. Also insofern war das völlig okay.
Ja, es heißt, das habe ich gelernt, die Niederländer möchten gerne gemocht werden und die Deutschen möchten gerne respektiert werden. Und das hat auch so ein bisschen was mit dem Du und dem Sie zu tun.
Kann auch tatsächlich was dran sein, das weiß ich. Ich könnte, aber es ist diese Lockerheit, die in den Niederlanden für mich immer spürbar war und ist, die ist etwas, was mich also sehr für euch einnimmt. Das muss ich auch ganz klar sagen. Und mir fällt noch eine kleine Anekdote an. Ich darf es, glaube ich, wirklich erzählen. Ich bin ein bisschen befreundet mit der Kölner Oberbürgermeisterin. Mhm. Obwohl ich wirklich ein kleines Häuschen habe, habe ich immer gesagt mit ihrem Mann, Mensch, kommt uns doch einfach mal besuchen und wir machen es uns nett. Und ich habe auch nur so einen kleinen Garten. Und dann kam sie rein, Henriette, durch das Gartentürchen, guckte etwas verdutzt, weil bei mir alles ein bisschen kleiner ist und sagte nur ganz trocken, hier findet mich niemand. Und und dann sind wir natürlich auf dem Golfplatz, weil ihr Mann Pro ist, mit dem er und dann sind wir in ein Restaurant und ich liebe dieses Restaurant ich mache jetzt einfach Reklame, in Katzefair, Solitärbau. Und da war ich schon mit meiner längst verstorbenen Mutter Und ich habe es immer sehr genossen, dieser Solitärbau am Strand der Osterschelde. Das ist wunderschön. Und das ist natürlich heute alles anders. Und es ist ein ganz tolles Essen. Es ist umgebaut, aber es ist so toll und so schön. Und damals sagte wirklich Henriette, weil wir waren so glücklich an diesem Abend. Und da waren so nette Kellner und die Atmosphäre und der Blick raus auf die Osterschelde. Und die Sonne ging langsam unter. Es war traumhaft. Und Henriette sagte, das ist das schönste Essen meines Lebens. Hm. Wir waren unter Freunden, es war alles friedlich, es war einfach nur schön. Und wenn du in dieser unruhigen Welt solche Momente oder Abende oder Tage hast, ist es ein ganz großes Geschenk.
Ja, absolut, da bin ich direkt bei dir, hör mal, Bettina. Bevor wir auf mein letztes Quiz kommen mit noch ein paar kurzen Fragen und Antworten, habe ich aber noch eine Frage, weil wir haben am Anfang drüber gesprochen, den Podcast. Da gibt's auch eine kleine Enthüllung zum Thema Podcast. Vielleicht magst du ganz kurz erzählen, Bettina.
Ja, jetzt ein bisschen jetzt gerade so wie Anne Will, die ja auch im vergangenen Jahr gesagt hat, so, ich mache jetzt so lange den Sonntagabend im deutschen Fernsehen, ich höre jetzt einfach auf. Und ich habe gesagt, ich habe 30 Jahre lang im WDR-Fernsehen den Freitagabend getalkt. Mal genug und man muss auch mal loslassen, üben. Und dann habe ich gesagt, das habe ich ein Jahr vorher bekannt gegeben, ich höre dann mit dem Jubiläum zum 30-Jährigen auf. Was kann danach noch kommen? Und jetzt habe ich eine fast fernsehfreie Zeit, ich bin ja weiter Produzentin, aber ich habe mich auch entschieden, wie Anne, einen Podcast zu machen. Und wir hatten diese Woche die Vorbesprechung. Wir werden im September, das ist der Plan, ich hoffe, es geht alles auf, im September einen Podcast machen, wir haben überlegt, gibt es einen Unique Selling Point? Und hat ja, der Podcast heißt schlicht und ergreifend Böttinger Talked. Und es wird mit einer Person sein, intensiv, und es muss gar nicht eingeschränkt werden. Ich habe in meinem Berufsleben so viele interessante Podcasts gelernt. Und ich habe meistens keinen schlechten Eindruck hinterlassen. Und ich glaube, dass wir eine tolle Gästeliste aufstellen werden. Und ich freue mich wahnsinnig darauf, ohne Kamera, ohne alles, in diesen doch etwas privateren, intimeren Rahmen gehen und das ab September dann wöchentlich zu machen.
Super. Sobald der on air ist, werde ich ihn auch hier auf jeden Fall nochmal gerne unter die Aufmerksamkeit bringen, so für alle Podcaster, die uns hier auch zuhören, Podcasterinnen, um dann auch natürlich bei dir einzuschalten und zuzuhören. Und wenn es genauso toll ist, wie deine 30 Jahre Interviews waren. Ja, wie ist das, wenn man selbst interviewt wird eigentlich als Moderatorin und Interviewerin? Ist das dann lecker anders?
Nee, das ist ganz, nee, ist nicht lecker anders. Es kommt darauf an, wie dein Gegenüber eingestellt ist. Wenn du merkst, und das wirst du auch kennen, wenn du merkst, das Gegenüber spult was ab, dann ist das sogar ein bisschen verletzend, wenn ich es sagen darf. Es ist so unangenehm. Aber wenn du merkst, dein Gegenüber hat Lust dazu und ist auf dich eingestellt und du bist es auch, dann macht es einfach totalen Spaß, wie jetzt gerade.
Mir macht es auch total Spaß, Bettina. Danke dir. Und da bin ich ganz bei dir. Ein Fragenkatalog braucht niemand. Und trotzdem enden wir aber mit einem kleinen Fragenkatalog. Denn ja, es gibt beim Lecker Anders Podcast immer zum Abschluss ein Entweder-Oder. Und wir beginnen mit Entweder-Oder. Und du hast eben schon vom Bier ganz kurz gesprochen. Dann frage ich jetzt Heineken oder Kölsch.
Ich komme aus Düsseldorf. Also erst.
Oh Gott, alt. Heineken oder alt?
Nein, alles an seinem Ort. In Holland Heineken, in Düsseldorf alt.
Sehr gut. Man darf sich auch, ich sage jetzt mal, enthalten der Stimme, das würde dann direkt passen, Diplomatin oder Kauffrau?
Nee, ich bin überhaupt keine Kauffrau, Diplomatin aber auch nicht wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Freischnauze,
das ist auch oft das Beste. Fahrrad oder Auto?
Fahrrad.
Wurst oder Käse?
Käse.
Hast du noch einen Lieblingskäse?
Ja, sehr alten, nicht schneidbaren Holländer. Nicht schneidbar. 30 Maanden.
Lecker out. Übrigens eine Freundin von mir, die sagt immer, weil meine Mutter, meine Schwester und ich im Dreierpack sind, dann sagt sie immer, ist es der alte Käse, ist es der mittlere Käse oder der junge Käse, der da gerade was zu sagen hat? Also fällt mir dazu ein. Ja, dann vielleicht noch als letztes, ich weiß nicht, ob du so eine Süße auch bist, aber Schwarzwälder Kirsch oder Poffertjes?
Nee, weder, sorry, da steige ich wirklich aus. Aber ich war neulich wirklich persönlich beleidigt als quasi Freizeit-Niederländerin, weil ein französischer, also wirklich ein Chef-Affineur sich über alle Käse dieser Welt ausgelassen hat und bekam als letzte Frage Holland. Und dann sagte er, das ist für ihn das ist überhaupt keine Frage, der spielt einfach keine Rolle. Und das fand ich eine Unverschämtheit, weil er den Käse nicht kennt. Weil ich habe einen kleinen Käseladen in Rus, wo ich hingehe oder auf dem Markt natürlich auch. Und es gibt so unterschiedliche, tolle Käsesorten. Und ich habe euch im Verdacht. Den besten haltet ihr im Land. Was der hier im Supermarkt kriegt oder was der Franzose abgekriegt hat, das werdet ihr selber nicht. Ja, dann, das ist wirklich, wenn du da guckst und wie der gereift ist und wie der schmeckt, probierst, klasse.
Könnte sein, aber die Niederländer sind ja dann doch eher Kaufmann, Kauffrau. Also da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob man nicht doch noch Profit daraus schlagen will. Ja, du hast es eben schon erwähnt, letzte Frage. Die EM, währenddessen wir jetzt hier sprechen, ist es kurz bevor das erste Spiel dann stattfinden wird. Ist es die deutsche oder die niederländische Mannschaft oder bist du nicht so Fußball?
Nee, ich bin da nicht so fixiert. Ich begeistere mich für gutes Spiel. Ich gebe allerdings zu, am letzten Wochenende habe ich in Holland mal Fernsehen geguckt. Und zwar das Endspiel Champions League. Und da habe ich natürlich zu den Deutschen, zu Borussia Dortmund gehalten, ist ja klar. Real hat immer gewonnen, okay, zum 15. Mal. Aber die Deutschen waren da. Also ich gucke gerne dann Fußball, aber vor allen Dingen auch bei Europameisterschaften oder bei Weltmeisterschaften. Und wenn die Holländer gut spielen, dann ist das super. Wenn es gegeneinander geht, habe ich dann schon mein Deutsches irgendwie. Ne? Aber egal. Der Bessere gewinnt. Ich bin übrigens großer, großer Fan von Frauenfußball. Ja. Seit ich im vorletzten Jahr das gesehen habe, wie die gespielt haben, europaweit, habe ich gedacht, boah, was die eingeholt haben. Und ich war jetzt im Stadion in Köln beim DFB-Endspiel der Frauen.
Oh, ja.
Eine Stimmung ausverkauft. Es war großartig. Die Stimmung im Stadion ist eben was Besonderes.
Das ist es absolut. Und ich finde, Frauenfußball, da spielen die Deutschen ja auch schon mal öfters gegen die Niederländer. Das ist da immer sehr, 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 sehr spannend und auch von sehr hohem Niveau. Und ich freue mich auf die EM. Wir werden mal schauen, wie es ausschaut. Nu erstmal, dankjewel, liebe Bettina, für dieses geweldige Gespräch. Ich habe heel veel plezier aan gehad. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Und ja, ich wünsche dir eine wunderbare Zeit dann in den Niederlanden. So oft wie möglich, dass dein orangenes Herz schön pocht. Und vielleicht sehen wir uns ja zum Heringsfest, was die deutsch-niederländische Gesellschaft in Köln organisiert in diesem Jahr wieder.
Ich bin gespannt, ich würde kommen. Ich liebe Hering. Und es ist immer noch so, ich höre gar nicht mehr auf, weißt du, es ist immer noch, als ich jetzt am Wochenende auf dem Markt war, alleine, Martina hat irgendwie was im Garten gemacht, natürlich. Da stand da wirklich ein älterer Mann und hat die neue Haring abgezogen mit seinem kleinen Messer. Und das ist natürlich spektakulär.
Dann spreche ich das hiermit aus, dann lade ich dich und Martina sehr gerne ein und würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Aber da haben wir dann nach dem Podcast noch Kontakt drüber.
Angenommen. Vielen Dank, alles Liebe.
Ja, super, Herr Mann. Dir, die uns zugehört hast oder der uns zugehört hat, ganz, ganz herzlichen Dank für dein Interesse. Und bis ganz bald wieder. Ich sage jetzt hartelijke groetjes en tot gauw und dir auch, Bettina. Doei.
Das war's. Tschüss.
En tot gauw.
Lecker anders. Der deutsch-niederländische Podcast von Anouk Ellen Susan in Kooperation mit AHA 24x7.